Willkommen zum heutigen Forum, sagt Dietmar Ringel. Wir sind zu Gast im Afrika-Haus in Berlin-Moabit. Auch wenn der Bundeskanzler und die Außenministerin gerade erst Afrika besucht haben, in der deutschen und auch der europäischen Politik spielt dieser Kontinent bislang nicht die entscheidende Rolle. Aber vielleicht ändert sich das ja mit Blick auf die Neuordnung der Welt, von der seit Beginn des Ukraine-Krieges immer wieder die Rede ist. Darum soll es gehen im heutigen Inforadio-Forum mit diesen Gästen. Bentele ist dabei, entwicklungspolitische Sprecherin der CDU-CSU-Gruppe im Europaparlament. Dr. Klaus Seitz, Leiter der Abteilung Politik bei der evangelischen Entwicklungsorganisation Brot für die Welt. Fekadu Bekele, Entwicklungsökonom und Publizist mit äthiopischen Wurzeln. Und Professor Robert Kappel, Institut für Afrika-Studien an der Uni Leipzig, vormals Präsident des Hamburger GIGA-Instituts. Eine Auswirkung des Ukraine-Krieges bekommen ja viele afrikanische Staaten gerade ganz unmittelbar zu spüren. Getreidelieferungen aus der Ukraine und auch aus Russland bleiben aus. Damit fehlt Getreide und Getreide, das man kaufen kann, wird immer teurer. Wie dramatisch ist denn das jetzt schon für einige oder vielleicht sogar viele afrikanische Staaten, Herr Kappel?
Die Lage ist besonders dramatisch für die Länder, die auf hohe Nahrungsmittelimporte schon länger angewiesen sind und jetzt natürlich in eine besonders kritische Situation geraten. Ich nenne ein Beispiel. Ägypten benötigt 21 Millionen Tonnen an Weizen jährlich, um die Bevölkerung zu versorgen, kann aber nur 9 Millionen selbst produzieren, ist also auf hohe Importe angewiesen. Und gerade die Mehrheit der Bevölkerung wird mit Weizennahrungsmitteln versorgt. Brot ist ein wichtiges Nahrungsmittel. Die Folge sind extreme Preissteigerungen und das trifft natürlich die Bevölkerung massiv und dadurch steigt auch der Hunger und die Armut, die schon hoch gewesen sind und jetzt durch diese Krise besonders stark betroffen sind. Aber es gilt nicht nur für Ägypten, sondern auch für den Sudan, aber auch für andere Länder, die nicht einmal Weizen oder Mais importieren, sondern Reis als Hauptnahrungsmittel haben, wie Sierra Leone, Liberia oder Senegal. Auch hier gibt es starke Weizenimporte. Und auch in den Ländern, die sozusagen viel stärker auf andere Produkte ausgerichtet sind, müssen jetzt auch diese hohen Preissteigerungen irgendwie hinbekommen. Und das hat zur Folge, so wie das World Food Program kürzlich sagte, dass mindestens 25 bis 30 Millionen Menschen zusätzlich in den Hunger geraten und die Armut sich weiter verbreitet.
Herr Seitz, hat das Potenzial zu neuen Konflikten in Afrika?
Ja, das hat das Potenzial, aber ich würde noch mal die Wurzel des Problems etwas anders formulieren. Das liegt jetzt nicht primär am Weizen. Es ist natürlich klar, dass wenn Ukraine und Russland zusammen 30% des weltweiten Weizens und 20% des weltweiten Maisexportes produzieren, das jetzt zum Teil ausfällt, dass das Folgen auf die Weltmärkte hat. Aber das sind zum Teil eher indirekte Folgen. Wenn man sagt, ein Land in Afrika, Ägypten wäre so ein Fall, bezieht annähernd 80% seines Weizenbedarfs aus dem Import, dann heißt es noch lange nicht, dass dieser Weizen eine elementare Rolle für die Ernährung der Menschen spielt. In den meisten Sub-Sahara-Staaten sind es unter 15% des Nahrungsmittelbedarfs des täglichen, das vom Weizen abhängt. In vielen ist es sogar unter 3%, obwohl natürlich jetzt der Weizenpreis, die Steigerung des Weizenpreises Effekte hatte, vor allem aber auch die Steigerung der Düngemittel und der Energiepreise, dass das gesamte Preisniveau steigt. Also in Tansania hat sich plötzlich auch der Preis für die Bananen verdoppelt, was eigentlich gar keinen Sinn machen würde, weil die ja wirklich jetzt nicht aus der Ukraine stammen. Aber dennoch gibt es generell eine Steigerung des Nahrungsmittelpreises und das schlägt natürlich jetzt sehr wohl durch auf die Situation der besonders marginalisierten und armen Bevölkerungsgruppen, die mehr als 50 oder manchmal auch mehr als 80% ihres Einkommens für Lebensmittel ausgeben müssen, wenn jetzt die Nahrungsmittelpreise insgesamt steigen. Wer sehr beunruhigt ist, der steigende Energiepreis, der hat zur Folge, dass wirklich kein Sprit da ist, um wieder aufs Land fahren zu können oder die Elektrizitätsversorgung ausfällt. Das merkt man schon. Und das generelle Preisniveau steigt, aber noch keine Knappheitssituation. Die Knappheitssituation, die das World Food Program zu Recht natürlich beklagt, hängt vor allem damit zusammen, dass das WFP selbst große Teile seines Weizens aus der Ukraine bezogen hat. Und durch die steigenden Preise jetzt, der Preis war lange vor dem Krieg $220 pro Tonne und ist jetzt auf zeitweilig sogar über 430 auf ein Allzeithoch gestiegen. Es hat sich wieder eingependelt, auch durch die Weizenlieferungen jetzt wieder ein wenig eingependelt, wird aber relativ hoch bleiben. Das Problem ist das gesamte Niveau, das steigt, die Lebenshaltungskosten werden höher und das wird auf jeden Fall die Lebenssituation von Millionen Menschen erheblich verschlimmern.
Frau Bentele, jetzt gibt es ja wieder Getreidelieferungen und offenbar sind da viele Schiffe wieder mittlerweile unterwegs. Können wir da ein bisschen beruhigt sein, wenn wir auf die afrikanischen Staaten schauen?
Naja, es sind noch nicht so viele Schiffe unterwegs, wie wir brauchen. Und momentan geht der Weizen hauptsächlich in die Türkei. Nur ganz wenig kommt überhaupt in Afrika an, hauptsächlich in den Sudan. Also wir müssen schon noch sehr viel dafür tun, dass eben, es wird ja auch versucht, über Eisenbahn und so weiter Weizen zu verschiffen. Es wird ja auch versucht, in der Europäischen Union mehr Weizen anzubauen, um etwas auszugleichen, wobei das leider sehr begrenzt ist. Also ich glaube, wir sind noch nicht raus aus der Krise. Also wir müssen da schon weiter dran arbeiten und wir müssen die Lieferungen verstärken, um eben, wie Herr Dr. Seitz richtig sagte, dem World Food Program vor allem auch wieder aufzuhelfen. Aber ich glaube, die Einordnung ist schon richtig, wie Herr Dr. Seitz macht. Also es ist nicht nur der Weizen, es sind eben auch der Sonnenblumenkuchen und der Mais und so weiter, der eben auch dazu kommt, was eben auch wichtig ist.
Herr Bekele, die Dinge, die jetzt mit diesem Krieg in der Ukraine zusammenhängen, verschärfen das Ernährungsproblem in vielen afrikanischen Staaten. Aber es ist ja kein neues Problem. Die UNO hat das ja sogar in ihre Millenniumsziele reingeschrieben, den Hunger in der Welt und auch mit dem Blick auf Afrika zu beseitigen. Da gab es mal eine ganz gute Tendenz, aber schon seit einigen Jahren nimmt die Zahl der Menschen, die Hunger leiden, wieder zu. Und das ist auch lange vor dem Krieg schon gewesen. Ja, ja. Was sind denn die ursächlichen Probleme?
Ja, die Ursache ist, dass die jeweiligen Regierungen keinen Fokus auf der landwirtschaftlichen Entwicklung geben. Und dann es fehlen landwirtschaftliche Geräte. Und dann, weil die meisten Staaten schon längst seit den 60er Jahren auf ein falsches Industrialisierungsmodell eingesetzt haben, das sogenannte Importsubstitutionsindustrialisierungsmodell. Seitdem haben sie nicht mehr, sagen wir mal, den Fokus auf der landwirtschaftlichen Entwicklung. Es finden keine Debatten statt in den jeweiligen Ländern. Und dann immer wieder dasselbe ökonomische Modell, früher Importsubstitution, danach ein sogenanntes Strukturanpassungsprogramm, die dann das System einfach stranguliert.
Das braucht es vor allem dann neue Impulse von außen, auch durch die Entwicklungszusammenarbeit, auch aus Deutschland? Oder müssen die eigentlichen Impulse aus den Ländern selber
kommen? An sich aus den Ländern, zum Beispiel die Entwicklungsgeschichte Europas ganz genau anschaue, zum Beispiel in Deutschland, sie haben selber von innen raus. Damals, wie Friedrich List, der Großteil so Ökonomen, haben sie dann gedacht, nein, es darf nicht von außen kommen. Okay, es gibt dieser sogenannte Wandel durch Handels. Aber das hat in den letzten 60 Jahren auf Afrika nicht gewirkt. Das hat sogar die produktiven Sektoren vernachlässigt. Und dann daher, glaube ich, muss von innen raus Impulse geben. Aber gleichzeitig sicherlich brauchen wir dann Hilfe auch von außen. Je nachdem, aber die Hilfe, die dann von außen kommen, mussten dann in das System eingebettet, in das Gesamtplanungssystem eingebettet werden.
Ja, lassen Sie uns vielleicht gleich mal zu Herrn Seitz nochmal gehen, denn Brot für die Welt hat ja mit vielen auch ganz konkreten Hilfsaktionen zu tun. Sie haben Erfahrung in vielen Ländern dieser Welt, auch in vielen afrikanischen Ländern. Was funktioniert denn beim Thema Ernährung in der Entwicklungszusammenarbeit gut? Wo nehmen Sie Impulse wahr, wo dann auch in den Staaten was passiert und wo versandet es?
Zunächst mal möchte ich nochmal deutlich machen, anknüpfen an das, was Herr Bekele auch sagte, die Wurzeln dieser Ernährungskrise liegen viel tiefer als das, was jetzt im Moment passiert. Also es wäre auch sehr oberflächlich aus dieser Preiskrise, das ist im Moment noch eine Preiskrise, noch keine Knappheitskrise im Augenblick im Nahrungsmittelbereich. Und es wäre kurzschlüssig, jetzt dann nur mit Nahrungsmittelhilfe antworten zu wollen, sondern man muss wirklich diese tiefer liegenden Ursachen, die Sie benannt haben, in der Welternährungskrise, die schon viele Jahre andauert, die angehen. Und das ist auch der Ansatz eigentlich von Brot für die Welt, langfristig dafür zu sorgen, dass die Ernährungssicherung in der Region besser sichergestellt werden kann. Also nehmen wir mal ein Beispiel, weil wir auch in der Katastrophenhilfe tätig sind, über die Diakonie-Katastrophenhilfe. Das ist im Grunde ein Teil von Brot für die Welt, die natürlich jetzt sehr gefordert ist in dieser akuten Hungersnot, die wirklich viele, viele Millionen Menschen in vor allem auch im Horn von Afrika, im Südsudan, in Äthiopien betrifft. Da muss natürlich jetzt zunächst mal geholfen werden mit Nahrungsmittelhilfen. Ursprünglich hat man das zum Beispiel in einem Schulspeisungsprogramm im Südsudan auch so gemacht mit 15.000 Schülerinnen und Schülern in 50 Schulen, dass da zunächst mal Nothilfe bereitgestellt worden ist. Das war dann aber vor allem eine Soja-Mais-Mischung, die dann noch angereichert worden ist mit Vitaminen, Mineralien. Aber relativ schnell hat man dafür gesorgt, dass man nur noch Nahrungsmittel, die in der Region produziert werden, nimmt und damit auch nicht mehr auf den Import abhängig ist, sondern dass jetzt eine Mischung aus Hirse und Erdnüssen zum Beispiel angeboten wird, die im Südsudan selbst produziert wird. In diesen meisten Ländern gibt es ja Hunger-Hotspots, aber es gibt auch viele Angebote an anderen Nahrungsmitteln. Und unser Ansatz ist schon, die auch über agrarökologische Verfahren, das heißt vor allem über eine Art der Landwirtschaft, die relativ wenig Input von außen braucht, also wenig Energie braucht, wenig Düngemittel braucht, am besten keine Pestizide braucht, Energie mit einem niedrigen Energielevel klarkommt, unabhängiger zu werden in der Nahrungsmittelproduktion mit ökologischen Verfahren, die letztendlich auch finanziell günstiger sind. Und stärker auf die heimischen Sorten setzen. Und das ist im Moment ja auch der Trend. Deshalb ist es im Titel Ihrer Veranstaltung ja durchaus auch eine Chance, die sich auftun mag, angesichts der Erfahrung, dass diese Abhängigkeit vom Weltmarkt und von einer inputorientierten, energieintensiven Landwirtschaft in solchen fragilen Situationen, in denen wir heute sind, nicht gut tut und gefährlich ist für viele Länder, wieder sich stärker auf die eigenen Quellen zu konzentrieren und kleinbäuerliche Landwirtschaft, und meistens sind noch Kleinbäuerinnen und Bauern in Afrika, zu stärken mit agrarökologischen Verfahren und langfristig damit die Ernährungssouveränität in den Regionen zu stärken.
Dann nehmen wir den Ball doch gleich mal auf, Herr Kappel, Drama oder Chance. Also in der öffentlichen Wahrnehmung, zumindest für mich, sieht das bisher mit Blick auf Afrika eher nach Drama aus. Die Berichterstattung wurde vor allem eben bestimmt durch die möglichen Ernährungsprobleme, die es geben kann, zusätzlichen Ernährungsprobleme durch diesen Krieg. Ist das ein bisschen so ein verengter, aktionistischer Blick? Ist da vielleicht doch mehr Chance als Drama drin?
In meinen Augen ist es schon ein Drama. Und wir haben jetzt noch gar nicht über alle Aspekte gesprochen, die zur Erklärung herangezogen werden müssen. Die Klimakatastrophe schadet ja der Landwirtschaft, den Bauern besonders stark. Und da gibt es ein großes Gefährdungspotenzial, das auch sich noch verstärken kann. Und dann müssen wir auch noch sehen, was Herr Bäckele zu Recht gesagt hat. Die Regierungen haben sich eigentlich relativ wenig um Landwirtschaft gekümmert und sie haben sich vor allem auch nicht um etwas gekümmert, was für die Nahrungsmittelversorgung der Länder notwendig ist. Eine Art industrielle Nahrungsmittelproduktion, wo Bauern zusammenarbeiten mit Nahrungsmittelunternehmen, die städtische Bevölkerung auch ernähren. Es geht ja nicht nur darum, dass die Bauern für die ländliche Bevölkerung produzieren, sondern dass sie auch in der Lage sind, die wachsenden städtischen Agglomerationen zu bedienen. Und hier gibt es viele Versagen, die eigentlich ein Drama nahelegen. Und insbesondere sind natürlich die, muss auch ganz sehen, dass das ganz unterschiedlich ist. Man kann Marokko nicht mit Südafrika vergleichen und Burundi nicht mit Gambia. Also das sind so unterschiedliche Situationen, auch so unterschiedliche Nahrungsmittelproduktionssysteme, Landnutzung ist ein großes Problem. Wem gehört eigentlich das Land? Auch das stellt eine große Krisenmomentum dar. Aber es gibt auch Länder, die in der Landwirtschaft relativ erfolgreich waren und sich eine Art Selbstversorgung auch mehr oder weniger sichern konnten. Also das darf man jetzt auch nicht wiederum zur anderen Seite übertreiben. Aber es gibt auch eine Chance und die besteht eigentlich darin, dass diese erhöhten Preise für Importe von Nahrungsmitteln auch die Chance bieten, dass Bauern jetzt aufgrund der hohen Preise die lokalen Märkte viel besser bedienen können. Es lohnt sich wieder, lokal zu produzieren. Dazu muss man natürlich auch produktiv sein. Und die Landwirtschaft in vielen afrikanischen Ländern ist leider die Produktivität sehr niedrig. Und das hat damit zu tun, dass die Regierungen wieder zu wenig für die Landwirtschaft tun. Es gab früher Beratungssysteme in vielen Ländern, wo Bauern beraten wurden. Das wurde alles abgeschafft in den Strukturanpassungsmaßnahmen. Jetzt gibt es kaum noch Möglichkeiten sozusagen vom Staat oder der Staat macht einfach viel zu wenig, um die Landwirtschaft zu fördern. Das hat natürlich mit dem zu tun, dass die Eliten meist aus den Städten kommen und vor allem sich auf Industrie, Start-up-Unternehmen, moderne Technologie und so weiter setzen und die Bauern vernachlässigen. Das kann aber jetzt zu einem Umdenken führen und ich glaube, das ist auch der Zeitpunkt, wo die afrikanischen Länder wirklich einen Schritt voran müssen, denn die Landwirtschaft ist eine Basis und die Gefahr von Unruhen ist ja auch groß und das kann ja kein Land sich wünschen, aber es hängt eben damit zusammen, dass die Lebensmittelpreise steigen. Ich sage nur zu Herrn Seitz noch, ich weiß aus Senegal, aus Sierra Leone, da gibt es schon extreme Auseinandersetzungen auf den Straßen, in Freetown, Zehntausende von Menschen auf den Straßen, im ganzen Land gab es Proteste gegen die extreme Verteuerung der Nahrungsmittel. Also hier sind jetzt die Regierungen gefordert und sie könnten jetzt eigentlich diese Möglichkeit der steigenden internationalen Preise, was ja möglicherweise wird sich das wieder etwas verringern, aber jetzt die Chance nutzen, sozusagen für die nächsten Ernten die richtigen Anreize von der Regierung zu geben, durch Unterstützung bei der Düngemittelversorgung, beim Zugang zu den Märkten, die Verbesserung der Elektrizität auf dem Land, das Straßensystem zu verbessern, sodass die Bauern auch wirklich in der Lage sind, für die städtischen Agglomerationen Nahrungsmittel zu liefern.
Wir haben jetzt schon ausführlich gesprochen über die Ernährungssituation, die schwierig ist für viele afrikanische Staaten aus verschiedenen Gründen schon seit langer Zeit, die aber zugespitzt wird durch den russischen Angriff auf die Ukraine und die Tatsache, dass zumindest bis heute eine ganze Zeit lang gar nichts und jetzt doch sehr wenig Getreide exportiert werden kann aus diesen beiden wichtigen Exportländern Ukraine und Russland. Und das macht es für afrikanische Importländer besonders schwer. Es ist aber auch schon das Stichwort Klimawandel gefallen. Frau Bentele, der Klimawandel macht uns allen, vor allem aber auch den afrikanischen Staaten schon lange zu schaffen. Dürre, Naturkatastrophen, die Ernten werden vernichtet. Und wenn es ohnehin schon schwierig ist, sorgt das für zusätzliche Probleme. Ich habe den Eindruck, der Klimawandel ist irgendwo so mittendrin immer mal wieder Thema. Aber er ist nicht in den ganz großen Schlagzeilen. Und wenn man sich auch anschaut, was die westlichen Staaten gerade machen, die gucken, wo sie Öl und Gas herkriegen und lassen vielleicht dies oder jenes Kraftwerk länger laufen, dem Klima tut das nicht gut. Und die Folgen werden die afrikanischen Länder vermutlich noch mehr zu spüren bekommen als wir. Was ist da zu befürchten?
Das ist in der Tat richtig, aber ich teile nicht Ihre Meinung, dass der Klimawandel aus dem Fokus geraten ist. Ganz im Gegenteil. Also ich kann es auch nur sagen, für die Programmierung der europäischen Entwicklungszusammenarbeit, wir haben die Verpflichtung, 30% unserer Mittel für Umwelt- und Klimamaßnahmen auszugeben. Und das wird auch teilweise auch schon ein bisschen kritisiert, weil man eben andere Bildung oder so da nicht mehr so im Fokus hat. Aber das hat einen ganz wichtigen Stellenwert und es geht auch nicht mehr weg, weil es eben diese Wechseleffekte hat, eben mit der Landwirtschaft und natürlich auch im Hinblick auf Migration. Es ist elementar wichtig, dass sich die Europäische Union, wir uns weiterhin damit beschäftigen. Und auch wenn Sie sagen Energiepolitik, für uns ist es wichtig, dass wir eben nicht die alten Pfade gehen, sondern dass wir gerade bei den erneuerbaren Energien, die es ja in Afrika unlimitiert gibt, dass wir da jetzt reingehen, weil die Hälfte der afrikanischen Bevölkerung hat keinen Zugang zu Strom, dass wir jetzt genau gemeinsam diesen Weg gehen. Dadurch pendelt sich auch, also Afrika hat was zu bieten. Also für uns ist das, glaube ich, eine neue Erkenntnis. Also Afrika hat was zu bieten, was wir brauchen sozusagen. Kommt dadurch auch viel stärker auf Augenhöhe. Und das ist eine unglaubliche Chance, wenn wir jetzt in diesen beiden Termini sprechen wollen.
Wenn Sie sagen, Afrika hat viel zu bieten, auch Erdgas zum Beispiel. Robert Habeck, der Wirtschaftsminister, interessiert sich dafür. Der Bundeskanzler war im Senegal, da ging es auch um Erdgas. Ist das
nur übergangsweise? Also und überhaupt nur LNG. Und wir sagen ja auch immer, wir reden ja, die Afrikaner sollen ja auch für sich entscheiden. Also wir sagen, also die Europäische Union investiert eigentlich nicht mehr in fossile Energieprojekte. Ne? Aber dafür werden wir auch kritisiert von den Afrikanern, die sagen, wir wollen selbst entscheiden, welche Energieressourcen wir nutzen. Aber es gibt einen klaren Fokus, eine klare Priorität der Europäischen Union, eben nicht die fossilen Energien zu gehen. Und wir sind uns ja sehr, sehr klar, auch jetzt in Europa, auch in Deutschland, dass wir die fossilen nur für eine ganz kurze Übergangszeit nutzen und in sehr eingeschränktem Maße bis zu 20% und so weiter. Ne? Also wir sagen, es ist eine Übergangsenergie, aber unser Ziel ist etwas anderes, ganz klar.
Herr Bekele, wie nehmen Sie das wahr?
Ja, es ist unglaublich problematisch, zum Beispiel, wenn man über Klimawandel redet. Andererseits, wenn man dann immer wieder dieselbe wirtschaftspolitische Maßnahmen sagt man, verfolgt Gesetz. Sicherlich die meisten afrikanischen Staaten werden erzwungen, ihre Märkte zu öffnen. Und dann dadurch kommen auch gebrauchte Sachen, Elektronikgüter, die dann die unglaublich Umwelt belasten. Das ist der eine. Und dann zweitens, dann, wenn man auf Freihandel setzt, muss man dann auch auf Cash-Produkte ansetzen, um überhaupt Devisen zu erwirtschaften. Daher glaube ich, es ist sehr wichtig, ganz genau zu überdenken über unsere Produktionsmethoden, die Art und Weise, wie wir produzieren, die Art und Weise, wie wir konsumieren. Kann man oder die Menschheit kann über die kommenden 30, 40, 50 Jahre mit den gleichen Methoden überhaupt weitergehen? Das geht überhaupt nicht. Daher glaube ich, müssen wir ganzheitlich darüber nachdenken, wie wir überhaupt unsere Produktionsverfahren, sagen wir, umändern.
Lassen Sie mich noch mal nachfragen zu den Energiegeschäften, die jetzt westliche Staaten gerade mit afrikanischen Ländern anbahnen oder wo man vorfühlt, wo wäre denn da was zu holen? Ist das eine Chance für afrikanische Staaten oder sind da vielleicht dann doch wieder die fossilen Energien im Aufschwung, weil man damit auch kurzfristig Geld verdienen kann? Also Senegal, aber es gibt ja noch andere Länder.
Ja, das Problem ist, dass die Eliten dieses Geld, was sie, sagen wir mal, kommen von außen, indem sie dann verkaufen, nicht unmittelbar an bestimmten Projekten investieren. Der Fall Nigeria zeigt, der Fall Angola zeigt, dass das viel Geld nach außen einfach sickert und dann daher glaube ich, diese Chance einfach die Elite nutzt, aber die afrikanische Bevölkerung bekommt keinen Nutzen davor. Und dann sogar oligarchische Systeme werden, sagt man, gebildet. Daher glaube ich, das ist kontraproduktiv, diese Art Gasgeschäft. Okay, für Deutschland ist vielleicht nützlich sein, aber für die Masse der Bevölkerung in Afrika, glaube ich, bringt keinen Vorteil.
Dann gebe ich die Frage gleich noch an die beiden Herren hier zu meiner Rechten weiter. Erstmal Herr Salz.
Ja, ich würde die Skepsis von Herrn Bekele gerne noch weiter verstärken, weil ich denke auch, das ist wirklich der völlig falsche Weg, auch für die afrikanischen Staaten selbst. Und das hat jetzt gar nichts mit Paternalismus zu tun, ob man sagt, sie sollen den Weg selbst wählen dürfen, ob sie nochmal auf fossile Ressourcen setzen. Es geht ja auch um die Frage, inwieweit wollen wir als Europäer das, nachdem man sich doch verpflichtet hat, auch in Glasgow letztes Jahr klar zu sagen, wir werden keine Subventionen mehr in irgendeiner Form für fossile Energien geben und keine Entwicklungsprojekte mehr finanzieren. Frau Bentele hat es jetzt auch ja nochmal bestärkt darin, dass es auch klare Linie bleibt. Und ich glaube, für Senegal, also wenn man sich wirklich vorstellt, Sie sagten es ja auch zu Recht, 600 Millionen Menschen in Afrika haben noch keinen Zugang zur Energie, zur Stromversorgung. Wie kann es sein, dass man hier jetzt wieder Energien fördert, die vor allem die Energieversorgung des Nordens gewährleisten sollen, wenn so extreme Energiearmut herrscht und gleichzeitig Afrika ist sicherlich der Kontinent, der die höchsten Potenziale für Photovoltaik hat, aber momentan gerade mal 1% der weltweiten Solaranlagen sind in Afrika installiert. Da gibt es unglaublich viel Potenzial und Spielraum, zumal die Erzeugung von Solarstrom viel, viel billiger wäre und viel arbeitsintensiver wäre, als über Öl oder Gas weiter zu arbeiten. Und ich finde es auch vor dem Hintergrund problematisch, weil man sich sehr schnell wieder in eine Pfadabhängigkeit begibt, die für die Länder nicht gut ist. Sie sollten die Chance nutzen können, jetzt dieses fossile Zeitalter zu überspringen und in das Solare zu springen, weil die Länder, die drin hängen geblieben sind, da hat man es ja gemerkt. Nigeria muss ja selbst sein Benzin importieren, weil die Raffinerien gar nicht die Kapazität haben. Das Land Ja. Und also solche Geschichten zeigen, das bringt einem dem Land ökonomisch nichts. Sie verspielen eine Chance, wenn sie jetzt nicht auf den solaren Weg.
Nun diskutieren wir hier aber im Frühherbst 2022 und wir wissen, wie die Lage in Deutschland ist. Der Unmut vieler Menschen nimmt zu. Die Wohnung wird vielleicht nicht mehr so richtig warm. Die Schwimmbäder werden vielleicht im Winter nicht beheizt und so weiter. Und dass deutsche Politiker dann durch die Welt fahren, auch nach Afrika und gucken, wo kriegen wir schnell Gas her, da ist dann vielleicht doch Ihnen Deutschland näher als Afrika, Herr Kappel.
Ja, auf jeden Fall. Aber man soll doch diese Projekte, dass wir Gas aus dem Senegal importieren wollen, nicht als im Interesse der afrikanischen Länder verkaufen. Das ist das Problem. Dass die Deutschen darüber Interesse haben, jetzt vorübergehend irgendwo Gas zu organisieren, damit wir unsere Energieversorgung hier gewährleisten, kann man ja verstehen. Aber man soll es wirklich ganz realistisch, auch ökonomisch sehen. Langfristig sind alle Rohstoffinvestitionen nicht im Interesse, wenn man die letzten 50 Jahre sich anschaut, im Interesse der Länder gewesen. Die Länder, die auf Rohstoffexporte gesetzt haben, haben wenig Entwicklung vorzuweisen. Diejenigen Länder, die viel weniger auf Rohstoffe setzen, stehen meistens etwas besser da. Das sind die nordafrikanischen Länder, das ist auch Südafrika, auch natürlich sehr unterschiedliche Entwicklung. Also ich will damit eigentlich nur sagen, ökonomisch gesehen, unter dem Beschäftigungsaspekt, unter der Vernetzung innerhalb der Gesellschaften, innerhalb der Ökonomien, sind gerade Rohstoffinvestitionen sehr problematisch. Natürlich sollen die Länder darüber selbst entscheiden, aber die Kritik in den Ländern selbst, in Senegal habe ich die Diskussion von intellektuellen Experten verfolgt, wie sie diese Gasexploration sehen für die Entwicklung Senegals, sind die meisten dagegen und sagen, das bringt zwar Devisen kurzfristig, aber danach haben wir mit den Folgen auch zu kämpfen. Und das hat uns letztendlich nichts gebracht, weil beispielsweise unsere Elektrizitätsversorgung sich nicht verbessert hat. Unter Beschäftigungsaspekten sind diese Rohstoffinvestitionen sehr problematisch. Und daran wird deutlich, dass alle die Programme, die die afrikanischen Staaten hatten zur Industrialisierung, zur Modernisierung der Landwirtschaft, in vielen Ländern wirklich nicht funktioniert haben. Man kann Guinea anschauen, man kann Liberia anschauen, man kann Niger anschauen, man kann viele Länder anschauen. Industrialisierung ist in einer großen Schwierigkeit. Es fängt jetzt wieder ein bisschen an. Das kann man an Äthiopien sehen, das kann man auch an Marokko und Tunesien sehen. Aber der Industrialisierungsprozess, wo Jobs geschaffen werden, wo in Klein- und Mittelunternehmen Jobs geschaffen werden, die haben mit der Rohstoffproduktion nichts zu tun. Nur eine Zahl. In Nigeria sind Öl und Gas die größten machen den größten Anteil des Exports auch und auch der Staatseinnahmen. Aber es sind nur 100.000 Menschen beschäftigt in einem Land mit 200 Millionen. Und nichts sickert sozusagen durch. Wenn Sie durch Nordnigeria fahren, dann sehen Sie nichts von den Erfolgen. Eher Deindustrialisierung. Die Industrien sind verschwunden in den letzten 50 Jahren, weil die Währungen überbewertet wurden und damit Industrieeinfuhren viel billiger waren, auch Nahrungsmitteleinfuhren, als lokal zu produzieren. Und hier müssen die Länder umdenken. Das tun sie. Und die Afrikanische Union, die African Development Bank, viele Institutionen, Experten setzen jetzt auf Industrialisierung, auf Modernisierung der Landwirtschaft, auf Linkages, Verknüpfung von ausländischen Unternehmen mit lokalem Unternehmertum. Und hier sind die Chancen, die in den afrikanischen Ländern viel stärker diskutiert werden als bei uns. Ich finde, wir sollten da viel mehr hinschauen und zu sehen, wie wird dort diskutiert? Wie will man die Probleme überwinden? Und ich glaube, da gibt es jetzt auch einen großen Unterschied zu der Zeit von vor 30, 40 Jahren. Wir haben durch die Bildungsrevolution auf dem afrikanischen Kontinent mit hunderten Millionen von sehr gut ausgebildeten Menschen eine ganz andere Situation als noch zur Zeit der Unabhängigkeit und in den 70er Jahren. Also hier gibt es jetzt auch neue Dynamik in den afrikanischen Ländern. Und das macht mir auch Hoffnung. Und da sehe ich auch viele Möglichkeiten, beispielsweise in der Nahrungsmittelproduktion, in der Landwirtschaft und so weiter.
Ja, lassen Sie uns noch vielleicht doch ein bisschen beim Thema Energie bleiben. Vorhin wurde gesagt, Afrika hat gigantische Potenziale beim Thema Solarenergie. Ist ja auch klar, die Sonneneinstrahlung. Aber warum kann man das nicht stärker vielleicht auch forcieren, auch durch Investitionen aus Europa zum Beispiel, das dann auch an Bedingungen knüpfen, dass man eben sagt, Investoren, die sich dort engagieren, dass die gleich mit dafür sorgen müssen, dass afrikanische Familien, Menschen im ländlichen Gebiet ans Stromnetz angeschlossen werden. Klingt eigentlich relativ einfach, Frau Bentele.
Naja, Investitionen in Afrika sind nicht ganz so einfach, sagen wir es mal so. Die werden durchaus als relativ riskant eben auch betrachtet. Aber ich will es doch noch ein bisschen nuancierter betrachten. Also Rohstoffinvestitionen oder Rohstoffausbeutung muss dann immer nicht nur negativ sein. Also wenn ich mir alleine in Europa Norwegen angucke oder so, na, die haben was ganz anderes gemacht sozusagen. Man kann auch, und das würde ich schon noch mal einführen, Transformationen fördern aus diesen Einkommen. Wenn Sie gucken, Saudi-Arabien, na, das war ein großes OPEC-Land, aber baut jetzt einen Solarpark nach dem anderen, weil sie einfach diese finanziellen Mittel eben auch haben. Also ist schon ein bisschen die Frage, wie setze ich denn das Geld ein, was ich jetzt auch durch die sehr hohen Preise, die ich jetzt für Gas und Öl erzielen kann, wenn ich das dafür einsetze, die Transformation voranzubringen, dann ist es natürlich sinnvoll. Aber sag mal nochmal, also die Investitionen jetzt, es gibt ja auch, vielleicht liege ich da falsch, aber es gibt jetzt auch keine afrikanische Solarproduktion oder Windradproduktion. Ne? Also auch das müsste man ja erstmal wieder durch Technology Transfer und so weiter Kooperationen importieren. Also da muss man schon sehr viel zugrunde legen. Und wie gesagt, also das ist eine Diskussion, die wir auch führen, also Investitionen. Momentan gehen nur 15% der Investitionen in erneuerbare Energien nach Afrika. Und das ist eigentlich viel, viel, viel zu wenig. Und da sind wir dann wieder beim Investitionsklima. Ne? Dass es natürlich politische Unsicherheit gibt, es gibt Korruption, es gibt einfach auch einen Kredit zu bekommen für ein afrikanisches Land, ist einfach viel, viel schwieriger. Und daran müssen wir arbeiten. Das können wir tun, wenn wir eben die EIB oder die EBRD sozusagen mit an Bord bringen. Die Investitions-
Was ist das?
Die Europäische Investitionsbank. Also wir sind gerade dabei, eben auch diese Programme zu schmieden, dieses Risiko zu entschärfen, Bürgschaften zu geben, um sozusagen europäische Unternehmer zu ermutigen, eben genau in diesen Bereich zu gehen. Und Sie sehen das ja auch, es wird Desertec wieder aufgelegt. Was ja auch stark kommt, ist das Thema Wasserstoff, erneuerbarer Wasserstoff sozusagen, was dann eben auch in die industrielle Produktion, Herr Dr. Professor Kappel, gehen könnte, eben Düngemittel und so weiter, die energieintensive Produktion. Also man versucht da jetzt schon gezielt reinzugehen und auch doch gezielt zu investieren.
Das finde ich alles sehr gut und hoffe, dass die Europäische Union da noch viel mehr macht und auch viel stärker mit den afrikanischen Unternehmern zusammenarbeitet, weil letztendlich wird die Dynamik geht von lokalem Unternehmertum aus und nicht von den ausländischen Investitionen. Und ich glaube, wir müssen noch einen Aspekt hinzufügen. China setzt genau auf die falsch andere Richtung, nämlich Rohstoffausbeutung, Energie für die eigene Industrialisierung. Und das macht natürlich ein Transformationsprozess noch viel schwerer. Und von daher ist eigentlich die Europäische Union und auch die deutsche Regierung gefordert. Es gibt nämlich einen Vorteil, den beispielsweise die deutschen Investoren haben, auch wenn sie keine große Rolle auf dem afrikanischen Kontinent spielen, mit Ausnahme von Marokko und Südafrika. Ja. Dazwischen ist ja nicht so wahnsinnig viel. Aber durch deutsche Investitionen werden 5 Arbeitsplätze pro 1 Million Euro geschaffen. Von den Chinesen nur 1,9 Arbeitsplätze pro 1 Million Investition. Das heißt, das hat damit zu tun, dass wir vor allem in Industriebereich investieren, in Energiesektor, in der Nahrungsmittelverarbeitung und so weiter. Da könnte man eigentlich noch viel mehr rausholen.
Was der Krieg in der Ukraine für Afrika bedeutet, ist es in erster Linie ein Drama auch für die Menschen in Afrika oder ist es vielleicht auch eine Chance, in den internationalen Beziehungen die Stimme lauter zu erheben, attraktiver zu werden für Investoren auch aus Deutschland und Europa. Darüber diskutieren wir heute im Inforadio Forum im Afrika-Haus in Berlin-Moabit. Auf dem Podium Hildegard Bentele, entwicklungspolitische Sprecherin der CDU-CSU-Gruppe im Europaparlament. Dr. Klaus Seitz, er leitet die Abteilung Politik bei Brot für die Welt. Dr. Fekadu Bekele, Entwicklungsökonom und Publizist mit äthiopischen Wurzeln. Und Professor Robert Kappel vom Institut für Afrika-Studien an der Uni Leipzig. Gerade ist schon das Stichwort China gefallen und Professor Kappel hat gesagt, die deutschen Investitionen schaffen viel mehr Arbeitsplätze als die chinesischen. Und trotzdem möchte ich mal zitieren aus einer aktuellen Studie der Friedrich-Naumann-Stiftung, die ist von diesem Sommer. Da wurden rund 1000 Entscheidungsträger in 25 afrikanischen Staaten gefragt. Und daraus geht hervor, Chinas Einfluss in Afrika wächst. Es ist für viele Staaten Afrikas schon Handels- und Wirtschaftspartner Nummer 1, aber viele Politiker, Wirtschaftsexperten sagen auch, mit den Chinesen lässt sich besser gemeinsam wirtschaften. Herr Bekele, was machen die Chinesen besser oder ist das ein Trugschluss? Sind wir nur neidisch, indem wir die Chinesen kritisieren? Wie bewerten Sie das?
Das Problem ist, in den letzten 60 Jahren, der Westen hat viele Chancen gehabt. Diese Chancen wurden kaum ausgenutzt, zum Beispiel indem man auf Infrastrukturprojekten investiert, zum Beispiel damals in den 70er Jahren, Anfang der 70er Jahre, der damalige tansanische Präsident Julius Nyerere hat den Westen gebeten, um Eisenbahnlinien von Dar es Salaam nach Sambia zu bauen. Und dann haben sie abgelehnt, die Chinesen sind eingesprungen, haben sie dann unter schwierigen Bedingungen Eisenbahnlinien, Terrassen gebaut. Das ist das Problem, warum damals der Westen diese Chancen nicht ausgenutzt hat. Warum hat der Westen auf falsche Entwicklungsstrategien eingesetzt? Warum der Westen immer wieder auf IWF und dann Weltbank hört? Das sind für mich die falschen Experten, weil sie die Situationen, die politischen, die ökonomischen, die sozialen Strukturen Afrikas nicht begreifen. Das ist unglaublich problematisch, in jedem Land die Strukturen ganz genau zu studieren, dementsprechend adäquate Antworten zu geben. Das ist mein Problem. Aber die Chinesen, ob sie richtig machen oder nicht, das ist was anderes. Zum Beispiel, sie bauen jetzt Eisenbahnlinien in verschiedenen Ländern, aber unter sicherlich problematischen Bedingungen, ob der Masse der Bevölkerung in jedem Land Nutzen daraus sieht, das ist was anderes. Aber insofern dann der Westen eine andere Alternative anbietet, zum Beispiel auf kleine, mittelständische Betriebe und dann auch städtebauliche Strukturen, damit Strukturen in jedem Land geschaffen werden. Das heißt, eine Binnenmarktstruktur.
Die Frage gebe ich gleich an Herrn Salz weiter. Teilen Sie diese Einschätzung, dass Deutschland vielleicht dann doch lieber eher kleinere Projekte machen sollte, da gäbe es viel zu tun, oder Konkurrenz zu China? Also, wie sehen Sie es?
Man baut ja schon die Konkurrenz zu China jetzt gerade auf. Also die neue Seidenstraße, das ist ja ein Projekt, Belt and Roads Initiative, wo ich glaube ich jetzt schon 38 Staaten Afrikas damit dabei sind. Und da stellt man jetzt diesen Global Gateway entgegen, also große Infrastrukturprojekte weltweit aufzusetzen. Das hat man jetzt auch beim G7-Gipfel nochmal bestätigt. 600 Milliarden will man aufbringen. Sind es Milliarden? Ich glaube schon, ja. Um hier wirklich dann Infrastruktur global zu fördern. Also man will auch groß was entgegenhalten. Halt, ich finde vielerlei Hinsicht für problematisch. Der Vorwurf, der ja jetzt in dieser Friedrich-Naumann-Stiftung von ihr initiierten Studie gemacht worden ist, von den vielen Stimmen, die man aus Afrika hört, ist ja, dass man sagt, Europa hat den Fehler begangen, sehr paternalistisch zu agieren. Da hängt natürlich auch ein Stück weit koloniale Vergangenheit mit.
Und die heißt konkret,
dass man ganz gezielte Werte durchsetzen will und die Regierungen zwingen will, bestimmte Standards einzuhalten. Ich meine, ich bin gar nicht überzeugt davon, dass wir von unserer wertorientierten Politik abweichen sollten. Aber China wirkt dagegen als agil. Die kümmern sich nicht um Menschenrechtsfragen, die kümmern sich nicht um Nachhaltigkeitsstandards und bauen, wenn man in Afrika unterwegs ist, ist es ja wirklich unglaublich zu sehen, wie wahnsinnig schnell da irgendwas auf den Boden gestampft wird. Meistens auch mit eigenen Arbeiterinnen und Arbeitern, die für ein paar Monate dann da hingeschickt werden. Und das schafft Europa so nicht. Muss es vielleicht auch gar nicht schaffen. Muss vielleicht auch wirklich andere Angebote machen. Und die Frage ist eben, wie kommt man damit klar, dass uns eine starke Wertorientierung als Problem angelastet wird, weil ich durchaus denke, es macht Sinn, jetzt auch in der ganzen Debatte um Lieferkettengesetz zum Beispiel, auch jetzt spielt ja auch mit rein, oder dann zukünftig den Klimazoll, wenn wir den möglicherweise einführen sollten, wir werden Standards setzen, orientiert an der Sicherung globaler Gemeingüter, und das ist auch legitim.
Herr Kappel, Sie schütteln so ein bisschen den Kopf, sind nicht ganz einverstanden?
Ich würde einmal sagen, dass China einen ungeheuren Lauf hat. Und die Wachstumsraten der letzten 20 Jahre hängen zum großen Teil von China ab. 40% des Wachstums der letzten 20 Jahre ist durch chinesisches Engagement hervorgerufen worden. Und das schafft natürlich unglaubliche Verbindungen zwischen afrikanischen Ländern, die Rohstoffe, Energie, aber auch Nahrungsmittel anzubieten haben und auch ihre Märkte öffnen für chinesische Produkte, wovon ja viele wahnsinnig profitiert haben in afrikanischen Ländern. Plötzlich konnte man sich Fahrräder und Motorräder leisten, die vorher einfach unerschwinglich waren. Also China hat einen Lauf, aber durch diese Rieseninvestitionen sind sie einmal, was die Umwelt betrifft, ein ganz schwieriger Partner auch für afrikanische Länder. Was die Klimaziele betrifft, kümmert sich China zumindest, was sie in Afrika machen, gar nicht richtig drum. Sie bauen und bauen und bauen und setzen auf Rohstoffe. Trotzdem haben sie bislang einen Lauf, aber der Lauf könnte bald zu Ende sein. Und das wäre auch vielleicht die Chance für Europa, mit richtig angemessenen Konzepten weiterzukommen. Sie haben deshalb, könnte der Lauf zu Ende sein, weil sie wahnsinnig viele Länder in die Verschuldungskrise reingedrückt haben mit ihren unglaublichen Krediten. Denn jede Straße, die gebaut wird und jede Bildungseinrichtung, die irgendwo hingestellt wird und jedes Elektrizitätswerk, was dahin gebaut wird von Chinesen und die Stadien und die Präsidentenpalaste, mal abgesehen davon, die müssen, das Geld muss zurückgezahlt werden und zwar in Dollar oder in RMB. Aber das sind harte Währungen und die muss man erstmal erwirtschaften. Und alle solche Projekte sind nur langfristig, erwirtschaften sie etwas. Und das führt jetzt in Sambia und vielen anderen Ländern zu großen Verschuldungsproblemen. Und da muss wieder Strukturanpassung kommen, wie Herr Beckeler sagt.
Aber lassen Sie mich mal nochmal nachfragen. Viele Länder sind ja auch langfristig schon beim Internationalen Währungsfonds, bei der Weltbank verschuldet. Und wenn man da so liest, Kenia zum Beispiel ist auch in China verschuldet. Aber auch diese Verschuldungsfalle ist ja auch nichts Neues. Also waren IWF und Weltbank jetzt besser als die Chinesen?
Die Chinesen machen ja genau dasselbe. Sie orientieren sich ja auch an den IWF und Weltbankstandards. Ist kein großer Unterschied.
Also wenn wir das jetzt kritisieren...
Was sie jetzt machen bei diesen ganzen Verschuldungsmaßnahmen ist, dass sie die Schuldenverlängerung, wie in dem Pariser Abkommen auch früher üblich, man umschuldet und dann werden die Kredite verlängert. Man muss später zurückzahlen, aber die Schulden bleiben. Hier in Essel erlässt nichts. Was es aber macht, das ist sehr interessant, das können die Europäer nicht, weil die ein anderes System haben. Die Chinesen sagen, okay, wenn ihr die Schulden nicht zurückzahlen könnt, dann wollen wir den Hafen von Djibouti, dann wollen wir die Energie von Guinea haben oder wir wollen Rechte auf Land haben und so weiter. Sie kaufen sozusagen sich in die Staaten ein.
China hat aus dieser Entwicklungszusammenarbeit, die über 20 Jahre geht, ganz, ganz stabile Abhängigkeiten geschaffen und das ist hochgradig gefährlich und für die Europäische Union leider auch sehr, sehr schwierig wieder herauszubrechen. Und wenn man jetzt Russland auch noch sieht, als Störfaktor sozusagen, der da kommt und versucht, Chaos zu schaffen, ja, in Rohstoffe, also Waffen für Rohstoffe, da nochmal als neuer Akteur kommt, ist es für die Europäische Union wirklich ein schwieriges Pflaster. Aber, und da gebe ich Herrn Professor Kappel und Herrn Dr. Seitz auch recht, die Afrikaner sehen die Problematik und wünschen sich eigentlich die Europäer als Partner. Sie wünschen, also das höre ich in ganz vielen Gesprächen raus, wir würden so gern mit euch zusammenarbeiten. Und jetzt sind wir gefordert, da gebe ich zu, nicht so kompliziert zu sein, nicht so lange zu brauchen, nicht so bürokratisch und die Chancen zu nutzen, die Herr Beckele beschrieben hat, über vielleicht kleinere Projekte. Aber wenn man zum Projekt die Berufsschule daneben stellt, sozusagen, ne, und diese Strukturen fördert, dann kriegen wir eine langfristige Entwicklung hin. Und ein Thema eben auch, weil Sie sagten, Verschmutzung, Kreislaufwirtschaft, da kann Afrika unglaublich viel bieten, sozusagen, dass man mit Ressourcen anders umgeht. Also ich sehe auch da wieder eher die Chance.
Ich würde jetzt gerne das Stichwort Russland aufgreifen. Sie haben es gerade ins Gespräch gebracht und wir haben ja diese Diskussion heute auch in Zusammenhang gestellt mit dem russischen Krieg in der Ukraine, mit den internationalen, ich sag mal, Verwerfungen oder mit der Neuordnung der Welt, wie manche sagen. Und da merkt man aber, Herr Beckele, dass viele afrikanische Staaten der europäischen Denkart hier nicht folgen, also Russland zu verurteilen und vielleicht auch Sanktionen gegenüber Russland zu ergreifen. Im Gegenteil, man hat vielleicht den Eindruck, das wird auch als Chance genutzt, vielleicht davon zu profitieren, dass Russland neue Partner sucht. Also wie bewerten Sie da die Haltung der afrikanischen Staaten?
Ja, das Problem ist, die Europäer und Amerikaner erwarten von Afrika, das wäre als eine Art Automatismus, wenn dann die Europäer für etwas einsetzen sollen, müssen auch die Afrikaner das Gleiche tun. Das geht überhaupt nicht. Und dann, weil auch die Afrikaner unterschiedliche Interessen haben, zum Beispiel das südliche Afrika, Südafrika, Angola, Mosambik und so weiter, während des Befreiungskampfes waren mit Russland befreundet, haben sie auch, damals Sowjetunion, haben sie auch sämtliche Unterstützungen bekommen und dann auch Jugendliche wurden nach DDR oder in die DDR oder nach Russland geschickt, dort ausgebildet zu werden und so weiter. Sie haben eine traditionelle Beziehung. Aber das bedeutet nicht, dass das die Afrikaner jetzt Rache ausüben wollen, aber sie wollen jetzt, sie sehen, wie der weltpolitische Rahmen Bedingungen ändern. Wir befinden uns nicht mehr in einer unipolare Weltordnung, sondern er ist langsam, langsam eine Art multipolare Weltordnung. Deswegen wollen sie dann die Situation ausnutzen und daher wollen sie auch nicht unbedingt, sagen wir mal, sich selber als Gefolgschaften des Westens darstellen. Ne? Sie wollen selbstbewusst agieren und so weiter und so weiter. Aber
vielleicht, Frau Bentele, ja, kurz gerade noch
da juckt es mich schon in den Fingern, sozusagen, weil wir angefangen haben, warum funktioniert die Landwirtschaft nicht? Warum haben wir Klimakatastrophen? Ich meine, das liegt ja auch da, dass wir Konflikte haben, sozusagen. Ja, ja. Und ich meine, ethnische Konflikte, Terrorismus und so weiter. Und das wird ja durch Russland angeheizt. Also die Kooperation Russlands mit Afrika ist Militärkooperation. Das muss man ganz deutlich sagen, weil Russland kann nicht anbieten, große Infrastrukturprojekte sozusagen. Insofern halte ich das schon, also auch aus afrikanischer Perspektive würde ich mir da ein bisschen mehr Kritik wünschen, weil es ist sehr klar, dass Russland kein konstruktiver Akteur ist auf dem afrikanischen Kontinent, sondern ein sehr destruktiver. Was Landwirtschaft, was Ernährung, was Klimaschutz anbetrifft, was die Ausbeutung von Rohstoffen anbetrifft. Also wirklich interessiert ist, auch nicht Stabilität zu schaffen, das für Investitionen brauchen, sondern sie leben vom Chaos sozusagen.
Herr Bekele nochmal.
Das ist ein bisschen problematisch. Zum Beispiel in Mali, seit über wie vielen Jahren, dass das im Namen des Terrorismusbekämpfung statt, sagen wir mal, Ordnung zu schaffen, wir haben immer noch chaotische Zustände. Warum? Des Westens, zum Beispiel die Franzosen, haben nicht geschafft, den Terrorismus endgültig zu bekämpfen.
Jetzt muss ich einen Punkt setzen, aber wir können jetzt gerne noch mit Ihnen ins Gespräch kommen, wenn Sie Fragen stellen möchten oder Meinungen äußern. Bitte schön.
Ja, ich habe das Gefühl, dass wenn man über Afrika spricht, spricht man wie ein Kind. Afrika ist ein Kontinent. Und ich glaube, alles entwickelt sich. Heute gibt es Intellektuelle, heute gibt es Leute, die denken können. Vielleicht Europa muss einfach lernen, mit Afrika in Augenhöhe zu sprechen. Wir haben noch korrupte Regierungen, aber es ist nur Frage der Zeit. China hat das verstanden. Und ich glaube, die Afrikaner lassen einfach nur nicht die Chinesen so reinkommen, als sie nicht wussten, was sie machen. Es gibt schon bestimmte Leute, die haben auch Strategie dort. Ich glaube, damit das alles klar wird, Europa muss einfach lernen, mit Afrikanern in Augenhöhe zu sprechen. Wir sind keine Kinder mehr.
Ich möchte diese Frau wirklich unterstützen, weil all diese Länder, von denen Sie reden, ob das Europa ist, ob das Neuengland oder jetzt Amerika ist, die rauben die ganze Welt aus. Und dass diese Länder die Schnauze voll haben. Und wenn ich solche Sätze höre, Afrika hat was zu bieten, finde ich eine Frechheit. Wenn man schon 61 Lumumba umgebracht hat und kommt mit solchen Sachen, Afrika hat was zu bieten. Ich kann wirklich nur empfehlen, dass Afrika von diesen ganzen Hunden sich frei macht und versucht, in eigener Regie das Leben zu gestalten. Und dann kann man mit China oder wie man will, da mal oder dort mal Kontakt haben. Aber in Eigenregie und das ganze ausländische Zeug, das sollen die raushauen.
Nur ein kurzer Gedanke. Meine Eltern kommen aus dem Kongo beide. Ich bin in Deutschland geboren. Das heißt, ich bin da immer so zwischen zwei Welten. Studiere selber Geschichte, mache hier gerade mein Praktikum bei Herrn Diallo hier. Und habe mich mal lange mit meinem Vater unterhalten, weil er Ende der 50er im Kongo geboren, immer sehr und noch viele aus seiner Generation sehr über die Zeit schwärmen, wie toll alles war und wir können alle Französisch und Englisch und die ganze Generation ist super ausgebildet und denen jetzt geht es schlechter als uns heute. Den Satz habe ich ganz oft gehört, habe sehr oft darüber nachgedacht und habe auch dann auch mit meiner natürlich deutsch sozialisierten Denkweise, sage ich jetzt mal, gesagt, ja gut, aber ja, ihr hattet doch einen Diktator und ihr wart doch gar nicht frei und bla bla bla. Und hat mein Vater hat gesagt, ja, was bringt im Vergleich zu heute, was bringt dir eine Demokratie, in der du nichts zu essen hast, als eine Diktatur, in der du was zu essen hast? Das fand ich ganz interessant, weil das auch wichtig war, mal auch die Perspektiven, glaube ich, zu ändern. Also, was ist für jemanden Freiheit, der hungert? Ich bin auch nicht hier, um jetzt für eine Diktatur jetzt irgendwie zu sprechen, aber ich glaube, das ist wichtig, einfach für den Kontext, glaube ich, immer noch mal zu wissen, den meisten oder vielen, oder unterstelle ich jetzt einfach mal, in Afrika ist es sogar fast egal. Und ich glaube, das ist auch eine sehr große Trotzreaktion auch schon in der Gesellschaft, auch, glaube ich, in der jüngeren Gesellschaft, dass viele auch einfach mal sagen, nö, auch einfach aus Prinzip nicht mit Franzosen oder mit Deutschen oder mit Engländern und mal gucken, also dieses, was haben wir zu verlieren, so, ne, also sollen wir noch ärmer werden, sollen wir noch mehr hungern, so, und das ist, glaube ich, ein Gedanke, der, glaube ich, immer noch mal mit einbezogen werden muss, gerade in der jüngeren Generation, dann laufen wir halt gegen die Wand, aber wir haben uns wenigstens selbst dazu entschieden, gegen die Wand zu laufen, so, und ich glaube, das muss, glaube ich, immer noch mal mit einbezogen werden, aber ich, genau, ist eine sehr, sehr komplexe Diskussion auf jeden Fall.
Das war das RBB 24 Inforadio Forum. Heute aus dem Afrika-Haus in Berlin-Moabit. Auf dem Podium waren Hildegard Benzele, entwicklungspolitische Sprecherin der CDU-CSU-Gruppe im Europaparlament, Klaus Seitz, Leiter der Abteilung Politik bei Brot für die Welt, der Entwicklungsökonom und Publizist Fekadu Bekele und Professor Robert Kappel vom Institut für Afrika-Studien an der Uni Leipzig. Danke herzlich für die Debatte. Ihnen hier im Saal für Ihr Interesse, Ihnen daheim fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.